Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Und ich freue mich heute ganz besonders auf Manfred Luckmeier alias Luigi. Und wir wollen heute über neue Player in alten Märkten sprechen. Über Burgerme, über seine Zukunftsvision, aber auch seine Station in der Vergangenheit. Deswegen ganz viel Spaß mit der Folge und herzlich willkommen, Luigi.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Es ist total spannend, dich hier dabei zu haben, weil du natürlich unterschiedlichste Perspektiven mitbringst. Nicht nur die, die auf den deutschen Markt geht. Du kommst aus internationalen Gefilden, warst schon auch sehr, sehr umfangreich unterwegs. Aber damit unsere Gäste dich noch ein bisschen besser kennenlernen, erzähl doch erstmal ein bisschen in 2, 3 Worten, wer du bist.
Genau, also alle nennen mich Luigi. Ich bin seit 5 Jahren bei Burgerme, bin eigentlich Informatiker, also sehr technisch, aber irgendwie meine Karriere hat mich immer mehr weg von der Technik ins Marketing, was aber eigentlich auch nicht stimmt, weil im Marketing ist es auch sehr technisch oder es wird immer mehr technisch und da kommt der ganze Technik-Background ganz gut zum Tragen mit der ganzen Digitalisierung, mit dem ganzen Tracking und was nicht alles sich darum tut oder jetzt mit AI. Von daher schließt sich so ein bisschen der Kreis und es hat sich eben dieser Weg so ergeben für mich.
Wir gehen ja so ein bisschen, glaube ich, nachher nochmal auf deine unterschiedlichen Stationen, auch gerade im Silicon Valley ein. Deswegen springe ich hier auch schon mal so ein ganz kleines Ticken. Aber ein kleines Spiel machen wir nichtsdestotrotz, wie immer in diesem Podcast, 2 Truths and 1 Lie, um dich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Deswegen freue ich mich schon so ein bisschen. Was sind deine 3 Anekdoten, die du mitgebracht hast?
Ich versuche es mal einfach anzufangen. Also ich bin Österreicher. Ich spreche Italienisch. Und ich mache TikTok-Videos mit meiner Katze.
Oha. Ich glaube, ich würde jetzt tippen, also das TikTok, irgendwie könnte ich mir das mega cool vorstellen, obwohl es kann auch vielleicht sein, dass es keine Katze ist oder was anderes. Ich tippe Weiteres. Ich tippe, die Sprache ist nicht wahr. Gucken wir mal später rein, was tatsächlich die Wahrheit und was die Lüge war. Ich glaube, das ist aber ganz gut, wenn wir schon über andere Länder sprechen, um so ein bisschen den Bogen, ja, inhaltlich jetzt zu bekommen. Und was ich total spannend finde, ist, du hattest ja auch eine längere Zeit im Silicon Valley. Du warst im Ausland, du bist jetzt auch wieder zurückgekommen. Was mich so ein bisschen interessiert dahinter ist, was sind eigentlich so die Lehren, die Themen, vielleicht das Mindset tatsächlich, das du auch von damals mitgenommen hast, auch jetzt zurück in deine jetzige Burgerme-Zeit. Was ist das? Was ist das, was dich nach wie vor prägt, was dir dort mehr oder weniger widerfahren ist?
Ja, gerne. Ich bin in den 90ern, noch ungefähr 2 Jahren in Deutschland nach dem Studium. Also ich habe in Wien studiert, Informatik eben. Bin dann nach Deutschland gekommen, da war gerade der Anfang des Webs, also da war ja gerade HTML und die ganzen Publisher sind da eingestiegen und ich habe mich damit schon beschäftigt gehabt und konnte das schon und das war halt der erste Einstieg ins Berufsleben und von dort war dann immer schon der Traum, eigenes Startup machen und es hat sich ja so manches nicht verändert. Auch die dominierten Technologien damals in den 90ern kamen aus USA und sie kommen heute aus USA. Und deswegen war der Drang für uns, die Jungen, in Silicon Valley, weil nur dort kannst du dein eigenes Startup machen. Es ist jetzt in Deutschland, glaube ich, einfacher zu gründen. Es war in den 90ern noch mal komplett anders. Also da hat man überhaupt keine grüne Wiese gesehen. Und deswegen muss man über den Teich. Haben wir dann auch geschafft. Haben unsere Arbeitgeber soweit davon überzeugt, dass es strategisch von hohem Werte ist, uns darüber zu schicken und da dann zu versuchen, Investment zu kriegen für unsere Ideen. Und war nicht einfach. Haben wir aber dann auch hinbekommen und haben was man heute Social Media Startup nennen würde. Damals gab es den Begriff nicht, gegründet. Und aus dieser Erfahrung, also damals wollten wir unbedingt Investment haben. Also wir hatten keine Idee, wie wir das selber irgendwie finanzieren könnten, umsetzen können in der Art und Weise. Und da kommen wir auch schon zum ersten Learning. ich für meinen Geschmack bevorzuge Bootstrapping. Mhm. Bei weitem, also wenn ich die Chance hätte zu gründen oder wenn ich für die Wahl gestellt werde, hier, du kannst jetzt gründen, entweder mit Eigenkapital oder irgendwie halt auf die Bootstrap-Schiene oder hier hast du ein paar Millionen Investment, würde ich immer auf die Bootstrap-Schiene gehen. Und deswegen ist auch Burgermy so kompatibel mit meinem Way of Work sozusagen oder was ich halt gut finde, weil Burgermy eben bootstrapped ist, da gibt es keine Investoren.
Wo ist für dich da der Vorteil? Also ich glaube, das ist ja sehr kontrovers auch im Sinne von, wie schnell kannst du Wachstum machen, aber auch andersrum, wie stark musst du vielleicht Kompromisse eingehen? Was ist für dich der wesentliche Vorteil für Bootstrapping?
Die Flexibilität, nicht jemanden Dritten außerhalb Verantwortung oder Rechenschaft abzulegen. Also die Investoren, die wollen natürlich wissen, was mit ihrem Geld passiert. Und man muss sich da immer wieder rechtfertigen und es ist ein anderes Arbeiten. Mhm. Ist natürlich der Vorteil, klar, liegt auf der Hand. Ich kann expandieren viel schneller oder in viel Reichweite, viel stärker, als wenn ich das alles selber aus dem Cashflow finanzieren muss. Aber eben die Freiheit, die man dabei behält, ist schon extrem wertvoll.
Okay. Wie ist dann auf der anderen Seite, nochmal den Schritt zurückzumachen, nachdem ihr das eigene, nennen wir es mal, Social Media Startup aufgebaut habt, wie ist es da so ein bisschen weitergegangen und wie kam dann überhaupt der Weg zurück?
Also es ging dann ziemlich schnell, dass wir innerhalb von 18 Monaten über 60 Leute eingestellt hatten. Wir waren auf dem Markt, das war alles on the way. Und dann kam aber der Dotcom-Bust uns in die Quere. Das bringt uns auch so ein bisschen zum zweiten Learning. Timing is everything. Hätten wir 2 Jahre früher angefangen, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen und was anderes machen, weil dann vielleicht das Startup funktioniert hätte. Mhm. Und es ist leider die Zeit ausgegangen, weil das Timing nicht gepasst hat. Und das während meiner Zeit als ich habe mich ja dann nach dem Startup im Silicon Valley dann in anderen Startups als Product Manager und Marketing Manager und auch Richtung Executive Level dann da weiter verdingt und bin insgesamt 6 Jahre im Silicon Valley gewesen, habe da auch immer natürlich auch diese anderen Konstellationen kennengelernt. Mhm. Aber es waren bei allen immer das Timing. Ja, es war immer super Startups, super Gründer, aber teilweise eben falscher Zeitpunkt, Timing ein bisschen off, ging sich dann mit der nächsten Runde nicht aus. Also es war halt, man hatte da sehr schnell gesehen oder eindrucksvoll gesehen, dass Erfolg sehr stark mit dem Timing zusammenhängt.
Wenn wir da mal kurz reingehen, weil wann sind Technologien so weit, Reifegrade, wann sind Kundengruppen so weit, sag ich mal, auf der anderen Seite es zu akzeptieren, damit aufzufahren, sozusagen damit in Interaktion zu treten. Wenn du jetzt auch gerade in neue Bereiche, noch nicht mal jetzt über Burgermy zu sprechen, aber so ganz allgemein, wenn du auf Märkte guckst, wie definierst du, wie kalkulierst du ein Stück weit Timing? Was sind deine Faktoren, die du dir dann anguckst, um sozusagen ein Gefühl für Timing zu bekommen?
Es ist extrem schwierig, deswegen schaffen es auch so wenige, weil man kann Timing, man kann etwas übersehen, also jetzt irgendein neuer Trend startet, neue Technologie, klar, jetzt das ganz große Ding war AI, die dann plötzlich da aufgetaucht ist, dann sieht man dann auch, wie schnell alle scramblen, um das Timing nicht zu verpassen. Ich glaube, jetzt zeigt sich so, ja, war eigentlich nicht so wichtig, wie schnell du da dann dein Startup gemacht hast, weil die Differenzierung deiner Technologie einfach nicht da war, weil jeder das gebaut hat und eigentlich von diesen ganzen Scramblers, die da mit ChatGPT dann plötzlich da ihre Nischen-Applikationen da rausgehauen haben, wie viel sind da noch relevant ein Jahr später oder so. Das heißt, klar muss ich immer gucken, was ist ein neuer Trend, muss ich mich da gleich draufsetzen und da ganz vorn mit dabei sein. Andererseits muss man halt immer gucken, okay, was ist da der Markt, wer soll das dann, wo soll das Geld herkommen für diese Technologie? Und dann das, wann ist die Technologie auch so weit, dass es wirklich Value bringt, oder ist es einfach nur toll, weil es neu ist? Apple Vision Pro ist zum Beispiel auch so, ne? Also es ist so ein Thema, super neu, das Geilste vom Geilen, dass man sich auf den Kopf schnallen kann, aber wo ist der Markt? Wo ist die Application, die wirklich aktuell jetzt durchzieht? Vielleicht kommt sie nicht. Also das ist ja noch nicht geschrieben. Aber das ist halt, da spielt so viel rein, da dann wirklich abzuwägen, okay, wann investiere ich voll rein? Ja.
Absolut. Das bringt mich zu der zweiten Frage, natürlich die so ein bisschen die Rolle von Marketing für Startups. Also es ist ja am Ende eines der Vehikel. Marketing, Vertrieb ist ja sehr, sehr nah aneinander schon, aber wir leben ja in einer Welt, wo wir am Ende super viele Kanäle haben. Ja, Metaverse kommt mit dazu, es wird noch digitaler, noch mehr, sag ich mal, Reality, egal in welcher Form, Augmented, Virtual, Extended, you name it, egal was. Wie geht ihr damit um? Also was ist für dich gerade das Wichtige, wenn es darum geht, wenn ein Startup irgendwie erfolgreich sein will mit den Marketingmaterialien, um an einer Zielgruppe, beispielsweise jetzt auch im Bereich von Lieferdiensten, jetzt wie bei Burgermy, erfolgreich zu sein, welche Klaviatur muss man spielen? Die bestehende beherrschen, die neue adressieren? Wie ist das so ein bisschen, wo du sagst, das ist wichtig, wenn man neu an den Markt geht, diese Mechanismen zu verstehen, weil ansonsten hat man eigentlich am Endeffekt eigentlich gar keine Chance?
Also für neue Startups ist definitiv meiner Meinung nach Personal Marketing ein Kernaspekt, also dieses Herausstellen des Leadership Teams, der Leute, die das machen, ja, dass sich die auch vermarkten und aufbauen als Thought Leader. Also ich glaube, das ist mega effizient aktuell. Das kann ich nicht nur auf LinkedIn spielen, das kann ich auf allen Social Media Kanälen spielen, und das ist auch die Möglichkeit, die es ja vor 10, 20 Jahren gar nicht gegeben hat, wie schnell man aus so einem Nischendasein wenn ich ein Startup bin in irgendeiner Nische, wie ich durch diese Social Media Kanäle und durch das Aufbauen der eigenen Person dann auch in die Mainstream reinkommen kann. Also ich plötzlich im Fernsehen bin, weil ich eben der Experte bin zu dem Thema. Diese Connection gab es früher so direkt nicht. Da musste man halt jemanden kennen, der jemand kennt, und dann hat man das geschafft. Also ich denke schon, aktuell ist diese für neue Startups unbedingt Thought Leadership aufbauen, personifizieren, nicht nur auf LinkedIn, sondern auf allen Kanälen, da die Gründer oder einen der Gründer aufbauen als den Markenträger sozusagen. Und das Ganze auch noch mit so viel wie möglich an free information, educational information. Also die Leute, den Leuten Value geben, free Value, dass das auch Substanz hat, was man als Person hier erzählt, dass das halt auch mitkommt für diesen Bereich, dass da die Firma oder das Startup eben sich eine Autorität aufbaut.
Ist das auch ein Thema, wenn ich da mal reingehe, was du natürlich auch von deinen Learnings gerade aus dem Ausland mitnimmst? Wenn wir natürlich nach Amerika gucken, ja, in die USA schauen, dann sehen wir, dass das ja da par excellence gelebt wird. Das ist ja Teil der DNA, der Gründerkultur sozusagen, darüber zu sprechen, ja, sich selbst zu vermarkten, zu strahlen, sozusagen darüber Netzwerk aufzubauen. In Deutschland ist das ja nach wie vor oftmals nicht so der Fall, obwohl wir auch sehen, dass natürlich sehr, sehr viele, die sich sozusagen von Ausland abgeguckt haben, wie man genau sowas, eine Personal Brand, eine Marke aufbaut, sozusagen rund um das Produkt, rund um das Startup, dass die sehr oft um einiges erfolgreicher, vor allem nicht mal unbedingt erfolgreicher, aber schneller auf eine Erfolgsspur kommen im Wachstumspfad als andere. Ob das jetzt Zalando ist, About You ist oder jetzt auch andere Elemente, die da reinspielen, wo auch die Gründer Teil am Ende des Wachstumspfades sozusagen im Bereich des Marketings gewesen sind. Ist das auch ein Learning aus dem Ausland?
Definitiv. Es war damals auch schon so. Also da war schon jeder VC, war eine Personal Brand. Ja. Und natürlich auch die Gründer. Man ist ja heute auch nicht anders. Jeff Bezos, Elon Musk. Das ist alles, die teilweise überstrahlen die ja ihre Marken. Also der Elon Musk strahlt sich ja heller als alle seine Ventures. Und das ist halt, ja klar, es ist ja kontroversiell, aber das Konzept funktioniert einfach. Ja. Man muss sich als Träger der Marke vermarkten, und das ist definitiv klar, in Deutschland gibt es auch schon einige, die das gut umsetzen, aber das könnte noch viel stärker sein. Und es ist halt für Junge definitiv ein Muss, denke ich, um das Optimum rauszuholen aus dem Marketing. Mhm. Weil es ist schwierig, einfach so anonyme Startups vor allem, die dann niemand kennt die Marke, aber es ist einfach, der Mensch funktioniert so. Das ist, der reagiert halt besser auf andere Menschen. Ist einfach so.
Absolut. Menschen hören Menschen zu, Menschen mögen Geschichten von Menschen. Das ist sozusagen der Klassiker im Marketing. Lass uns mal so ein bisschen den Sprung zu deiner jetzigen Position nehmen. Du bist bei Bergamy für das Marketing verantwortlich als CMO. Als erstes Thema, was mich interessiert, das frage ich eigentlich meine Gäste sehr, sehr oft, was waren eigentlich deine bisher größten Highlights in deiner Zeit als Bergamy? Wie viele Jahre bist du dabei? 5, ne?
5 Jahre bin ich jetzt.
5 Jahre, also schon ein bisschen sozusagen Wasser denn rein runtergeflossen, wie man so schön sagt, dementsprechend. Welche sind das?
Also das eine, es ist kein punktuelles Highlight, das ist ein ongoing Highlight, würde ich es mal so bezeichnen. Das ist die Struktur, wie Bergamy funktioniert. Bergamy ist ja ein Franchise-System, ja. Und da kennt man den Begriff Zentrale, und Zentrale ist eben der Kern der Franchise, die alle Funktionen abdeckt, um den Franchise-Partner erfolgreich zu machen, vom Marketing bis zur Betriebsberatung, Expansion, Immobilien, alles, was da dazu gehört. Was ich immer gerne erzähle, weil es mich jeden Tag, sage ich mal, in dem Sinn happy macht, ist unsere Struktur, dass wir auch nach den 14 Jahren, die Bergamy schon existiert, seitdem die zwei Gründer das auf die Welt gebracht haben, immer noch sich wie ein Startup anfühlt, wie ein gut organisiertes Startup, dass wir uns ständig weiterentwickeln und dass eben diese Schnelligkeit in der Umsetzung, diese Direktheit, wie Ideen, die ich habe und die wir im Team haben, dann auch Realität werden. Und das ist eben diese ständige Weiterentwicklung und diese ständige Frische, die wir da reinbringen können. Das ist für mich, ein ongoing Highlight. Mhm. Das andere Spezifische ist, letzte Woche war gerade das Food Service Forum, da werden immer die Top 100 Auswertungen der Gastro gemacht. Und wir sind da wieder die Nummer 2 im Delivery hinter Domino's, aber haben dieses Jahr auch das größere Umsatzwachstum. Wir sind über 10% gewachsen auf 114 Millionen, die wir im Delivery-Geschäft machen. Und das ist für mich schon eine Größenordnung, dass wir eben ganz vorn mit dabei spielen und uns weiter darauf ausrichten, dass wir in Deutschland eben Flächendeckung erreichen wollen. Das heißt, wir haben noch großes Wachstum vor uns, ungefähr Verdopplung, die in den nächsten Jahren von den Store-Zahlen angestrebt wird.
Ihr habt aktuell, wenn ich es richtig gelesen habe, über 120 Standorte. Wie viel habt ihr aktuell?
Was ist der? Über 130.
Also über 130, ja. Die aktuell im Markt sind. Also ich finde das total spannend. Was mich nochmal interessieren würde, innerhalb der Struktur, wie groß seid ihr eigentlich wirklich? Also in Bezug auf Kernmitarbeiter in der Organisation?
Das sind ungefähr 45 auf 3 Standorte verteilt. Also im Marketing arbeite ich mit einem Team aus einer Mischung aus feste und frei um die 15. Mhm. Und dann gibt es eben noch eine große Unit of Operations mit Betriebsberatern und Support und alles, was dazu gehört. Und dann haben wir auch noch eine Expansion, die sich um Immobilien kümmert, um Franchise-Partner-Akquise und diese ganzen Themen.
Wenn ihr neue Standorte erschließt, das ist ja mal, ich finde das immer total spannend. Wie ist das bei euch aktuell in der Planung? Ich kenne das von anderen, wo natürlich sehr, sehr stark geguckt wird, ne? Klassisches Verhalten, ne? Haushaltsnettoeinkommen in der Region, Einkaufsverhalten, Restaurantdichte und so weiter und so fort. Das Konzept ist ja, was ist nochmal die Zeitangabe, die ihr habt? 20, 25 Minuten?
25 Minuten.
25 Minuten sozusagen das Essen zu Hause. Ich habe ja mehrmals auch schon selber tatsächlich auch in Hannover Bergamy bestellt. Was ist so ein bisschen das Key-Kriterium? Quantität oder Qualität?
Das ist definitiv Qualität. Und um diese Zeit zu erreichen, haben wir ein sehr optimiertes Liefergebiet. Also, mhm. Sonst geht das nicht. Wir liefern hauptsächlich mit E-Bikes aus.
Genau.
Und wir rechnen so um die 10 Minuten Fahrzeit Maximum. Also von der Bestellung wird ja das die Burger frisch zubereitet. Und bis sie dann bei Kunden sind, ist es halt maximal insgesamt diese 25 Minuten, die wir anstreben. Und von daher muss halt das Liefergebiet auch an die Gegebenheiten angepasst sein. Wenn da eine fette Autobahn durchgeht, wo ich erstmal 2 Kilometer radeln muss, damit zur Unterführung kommt, dann geht das halt auf der anderen Seite nicht. Deswegen sind diese ganzen Liefergebiete so Polygone, so irregular shaped areas. Also es gibt da keinen Kreis oder so, sondern es muss alles immer optimiert werden, um das einzuhalten.
Wie siehst du auf der anderen Seite, das finde ich auch da ganz, ganz spannend, das Element, ihr seid ja stark gewachsen, auch in der Pandemie, wo natürlich gerade Lieferdienste generell auch eine Art, ich sag mal, Boom erhalten haben. Thema Timing hier in dem Kontext wieder, positiv Einfluss. Auf der anderen Seite, wir sind ja so ein Stück weit in eine alte, neue, whatever, Normalität zurückgekehrt. Inwieweit trägt eigentlich das Modell Burger Me auch, ich sag mal, gesellschaftlichen Ansprüchen mehr oder weniger wird das gerecht? Also wie wird das wahrgenommen? Ist das die Zielgruppe eher junges, mittleres Alter sozusagen bis uns? Ist das auch ein älteres Publikum, das da mit dabei ist? Wie nimmst du da so ein bisschen den Markt tatsächlich wahr? Seid ihr nur ein Angebot in Anführungszeichen für die neue, nächste Generation, die sozusagen genau mit all diesen Facetten aufwächst? Oder ist es auch so, dass die Abstrahleffekte auch noch in älteren Generationen auch da ist? Also wo ist tatsächlich die Zielgruppe?
Also die Zielgruppe ist extrem breit. Wir haben ja vor der Pandemie geliefert und wir liefern auch nach der Pandemie. Und natürlich war so die Pandemie so ein Beschleunigungsstreifen, ja, wo man dann wie Mario Kart sich draufstellt. Aber da muss man halt vorher schon gefahren sein, damit dieser Beschleunigungsstreifen auch funktioniert.
Absolut. Also
deswegen waren wir optimal dafür aufgestellt. Da das, klar, hat sich für uns positiv entwickelt. Wir haben aber von unserem Kundenprofil ein sehr breites, sehr breite Zielgruppenverteilung. Da gibt's so eine psychografische Analyse, die wir da gerne benutzen. Da gibt's eben die Traditionalisten. Es gibt die Harmonizer, das ist unsere größte Gruppe. Da fallen halt Pärchen, Familien mit rein. Traditionalisten, ältere, die aber auch schon sich ein bisschen affin sind für Online-Bestellen. Dann auch die Leute, die offen sind, die was Neues ausprobieren wollen. Und auch bei den Hedonisten schlagen wir auch noch zu. Das heißt, wir sind da generationenübergreifend aufgestellt. Wir machen auch Facebook-Kampagnen. Also wir erzielen auch dort Umsatz. Von dem her ist es nicht nur für junge Leute, sondern es ist auch sehr etabliert im Endeffekt. Und wir erreichen da mehrere Generationen gleichzeitig. Mit unserer neuen Virtual Brand, Chicky Chick, die wir im November gelauncht haben, die haben wir absichtlich auf Gen Z adressiert und haben da eine komplett andere Communication. Die existiert auch nur online, die Brand. Da gibt es keine physischen Stores. Da versuchen wir eben, uns so für die Zukunft ein bisschen aufzustellen und da eine andere Richtung reinzugehen. Aber das ist eben auch das ganze Konzept mit den Virtual Brands erlaubt uns eben, spitzer zu kommunizieren und jede Brand anders auszurichten. Aber mit Burger Me haben wir eine sehr breite Basis.
Was sind auf der anderen Seite gerade bei euch auch, ich sag mal, die größten Herausforderungen, Schrägstrich, vielleicht auch größten Chancen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt? Ich meine, Lieferdienst, du sagst selber, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs. Wie weit schaut ihr euch auch an, was irgendwann vielleicht über andere Wege sozusagen zum Kunden kommen kann? Ich war letztens im Ausland, wo ich auch diese von Starship Technologies sozusagen die kleinen automatisierten Roboter da irgendwie gesehen habe, die irgendwie rumfahren. Was ist so ein bisschen gerade was beschäftigt euch? Was sind so ein bisschen die Key Topics, um auch dieses Wachstum, was ihr euch auch selber vorgenommen habt, irgendwie auch abzubilden?
Wir schauen uns natürlich immer neue Technologien an. Also wir haben uns auch mit Roboter-Startups unterhalten, wie das so ein bisschen vor 2 Jahren so ein heißeres Thema war.
Im Sinne der Zubereitung, also Roboter-Startups, Ghost Kitchen, eher im Sinne der Auslieferung?
Der Auslieferung.
Okay.
Hat ja von außen nach innen betrachtet, ja, rein rechnerisch Vorteile, ne? Kannst du denn in der Ecke stehen haben, wenn du die Wand hast, dann schickst du den Roboter los. Nur leider ist es halt nicht die Realität, also dass die halt irgendwie Fahrer ersetzen, das dauert noch. Und die ganzen Real-World-Experimente sind ja auch durch alle möglichen Probleme belastet wie Leute, die halt Vandalismus betreiben und die Dinger vom Gehsteig kicken und so. Also es ist einfach nicht relevant, sich damit zu beschäftigen. Für uns ist wichtig, klarer Fokus auf Skalierung der our own delivery. Also wir liefern ja alles selber. Jeder Laden hat sein eigenes Fahrerteam. Und das sehen wir als Schlüssel für den breiten Erfolg, diese Qualität liefern zu können, immer vorhersehbar diese 25 Minuten. Und da steckt natürlich extrem viel Aufwand drin. Wir haben KI-Software für die Demand Forecast und die Shift-Planung in den Stores am Laufen. Die Prozesse müssen alle optimiert sein. Die ganze das Hiring muss funktionieren. Also das alles muss ständig weiterentwickelt werden, um das auch zu halten und um das weiter zu skalieren, weil je mehr wir wachsen, desto muss auch diese ganze On-Delivery funktionieren einfach.
Inwieweit seid ihr bei dem Thema Predictive Forecast? Weil am Ende Predictive Forecast heißt am Ende auch, was ist der Wareneingang? Ja, was ist sozusagen in Vorbereitung mit der Wahrscheinlichkeit des Abverkaufs auf der anderen Seite? Da sind ja natürlich auch sehr viel Wetterdaten, Freizeitdaten. Also jetzt kommen ja diverse Daten zusammen, die sozusagen diese Historie abbilden, um einen guten Forecast zu machen. Ich weiß, dass es bei vielen unfassbar, wir meinen ja auch sehr selber Predictive Maintenance, Predictive Forecasting etc. Elemente, aber ich finde es immer noch krass, wie viele da nicht draufgehen, obwohl eigentlich die Ergebnisse signifikant besser werden. Ist das bei euch auch so, dass nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Abverkaufs, sondern auch natürlich, wie distribuieren wir sozusagen alles, was dahinter liegt innerhalb der Supply Chain, dass das natürlich extrem große Ergebnisse und auch Vorteile bringt.
Ja, es ist unfassbar wichtig. Also wir haben das ja, bevor es diese Lösungen gab, war das ja so ein Erfahrungsalgorithmus, sage ich mal. Also die Kollegen haben sich da über die Jahre was entwickelt, dass das irgendwie basierend auf den Erfahrungen diesen Forecast erlaubt, die Leute einzuplanen, den Wareneinkauf einzuplanen. Und mit diesen KI-Lösungen funktioniert das eben noch besser und noch skalierbarer. Und speziell eben, die Hauptwahrheit kommt aus den alten Daten, aus der Vergangenheit. Und dann Absolut. Wird es halt noch zusätzlich mit Wetterdaten und Events und was auch nicht alles zusätzlich gefüttert, um diese Aussagen zu treffen, wie es in den nächsten Wochen wird mit und vor allem auch mit dieser Auflösung. Also wir reden ja nicht pro Tag, sondern wir reden pro halbe Stunde. Was brauche ich in der halben Stunde? Wie viele Leute brauche ich da? Wie viele Fahrer? Wie viele Küchenleute? Und das mit der Hand zu machen oder mit irgendeinem Excel-Sheet ist einfach nicht skalierbar.
Ja, das ist nicht wirklich tragbar, ne? Obwohl es interessant ist, es ist ja, ich meine, wann habt ihr da, ihr habt wahrscheinlich relativ schnell damit angefangen, allein durch eure Strukturen, durch euer Geschäftsmodell und auch natürlich, dass wahrscheinlich Technologisierung spielt wahrscheinlich innerhalb des Wachstumspfades bei euch wahrscheinlich eine signifikante Rolle. Das ist natürlich wahrscheinlich von jeher ein Stück weit anders, eine Core-DNA auch.
Ja, es ist, das ganze Business war von Anfang an digital. Also damals, wie die Gründer da gestartet sind, war ja der Status quo Bestellung mit Telefon. Und die haben damals schon alles auf digital umgestellt, dass die Bestellungen digital in den Läden ankommen, auch wenn sie übers Telefon reingekommen sind. Das ist jetzt in der DNA drin. Nichtsdestotrotz muss man immer sehr aufpassen mit der Einführung von digitalen Lösungen, ob die Technologie, die sie ersetzt, ob die digitale Lösung wirklich besser ist, ja, ob das nur Vorteile bringt. Und da ja, war die AI-Technologie lange Zeit nicht so weit oder die Technik an sich. Und wir haben das aber jetzt seit zwei Jahren läuft jetzt alles auf AI in diesen Bereichen, Demand Forecasting und Schichtplanung. Dasselbe ist, das habe ich gerade letzte Woche auf dem Marketingkongress auch als Beispiel gebracht, wo es um Digitalisierung ging. Wir haben in den Küchen immer noch Papier, da kommt halt die Bestellung aus, alles digital, aber in der Küche kommt aus der Wand
der Bon. Was wird gemacht?
Genau, was wird gemacht, was muss in die Fritteuse, was muss in den Grill, ja, für die nächsten Bestellungen. Nur eine digitale Lösung zu finden und zu bauen, die den Bon schlägt, das ist nicht trivial. Und deswegen muss es ja den Vorteil bringen, dass diese ganze Technologie mich effizienter macht, die Produktivität hochschraubt und die Fehleranfälligkeit runterdreht. Es muss ja alle diese KPIs erfüllen. Und das muss man sich immer fragen, wenn man, bevor man was einführt, ist das wirklich schon so weit? Haben wir die Lösung, die das alles erfüllt? Weil so eine digitale Lösung ist natürlich viel anfälliger. Da habe ich dann Screens, da muss ich irgendwo einen Rechner haben, der das alles betreibt. Ich habe Problematik mit Verschmutzung, mit Fett, Dampf und was nicht alles. Das sind ja einfach Realitäten in der Küche, mit denen ich dann, wo der Papierborn einfach kein Problem damit hat.
Ja, absolut. Aber du beschreibst ja am Ende genau das, ne? Was sind so ein bisschen auch KPIs, um am Ende so auch auszutarieren, nur weil es theoretisch möglich ist oder vielleicht auch praktisch schon möglich ist, heißt es nicht, dass es auch praktisch bei mir möglich ist. Und das ist natürlich genau der Live-Case, der irgendwie da ist. Du hast gerade eben darüber gesprochen, aktuell läuft die AI und natürlich auch die Themen eigentlich über historische, maximal über teils gegenwärtige und minimal vorhersehbare, sag ich mal, Daten. Wenn du so ein bisschen jetzt nach vorne guckst, glaubst du, diese neuen Technologien, auch AI, sag ich mal, ein Stück weit weitergedacht, hat noch krassere Auswirkungen auch, wie wird der Kunde der Zukunft eigentlich bestellen, ja, wann wird er bestellen und wie wird er beeinflusst, vielleicht sogar zu bestellen, dass das ein Thema ist, mit dem man sich auch sehr, sehr stark aus Marketing, Vertriebs, aber generell aus Geschäftsmodellentwicklungssicht beschäftigen muss?
Definitiv. Also ich sehe das schon in die Richtung gehen, dass es alles noch personalisierter wird und noch mehr Convenience durch die AI-Systeme kommen, weil ich auch allein schon, weiß nicht, wer es ausprobiert hat, mit ChatGPT mit Voice zu reden, mit der App zum Beispiel, welcher Quantensprung das ist im Verständnis im Vergleich zu Alexa und zu Siri, die mich, speziell Siri, die will mich nicht verstehen und Alexa kann mich, aber es ist halt auch immer irgendwie nicht flüssig. Und mit ChatGPT kann ich zwischen Englisch und Deutsch hin und her springen. Und ich glaube schon, dass durch diese AI-Systeme es immer noch, dass es einfach für jeden dann sein bevorzugtes Interface geben wird. Und es wird dann einfach auch durch Omnichannel-Technologie, dass man dann die muss man dann auch haben. Also man muss, AI ist immer nur so viel wert, wie gut meine Daten sind. Mhm. Speziell in diesem Setup Order. Also irgendwas bestellen, wenn die AI es so einfach macht, dass sie halt versteht, dass ich jetzt, hey, ich will jetzt genau dieselben drei Burger haben, aber bei dem einen lass die Zwiebeln weg und bei uns kommt der richtige Bon raus. Ja, das enabled diese Technologie, dieses Conversational, nicht mehr drüber nachdenken, nichts tippen, sondern das funktioniert dann einfach so, wie es mir gerade passt im Endeffekt, weil die AI mich versteht, weil die mich kennt, weil der Vendor oder der Anbieter alle Daten hat, also allen Kanälen, um auch den Sinn daraus zu ziehen, was die AI jetzt da bestellt. Ja, also es muss ja dann Hand in Hand gehen. Aber das denke ich schon, so diese Idee, was Iron Man in seinem Kopf hat, die Voice, das ist schon, wird für uns relevant sein. Es wird so kommen, bin mir sicher.
Wenn ihr euch für Entwicklung generell, für die Markt oder sonstiges Inspiration holt, wo guckt ihr hin? Also wo hältst du deine Augen gerade sehr stark offen? Ist es dann eher auch in Richtung Asien, sag ich mal, so Modelle wie auch in Shein, wie die mit ihren Ketten umgehen? Guckst du zu bestimmten Playern nach Amerika, nach Europa? Wo schaust du hin, wenn es darum geht, Inspiration für das eigene Geschäftsmodell zu holen?
Also wahrscheinlich überall, aber gewichtet stärker auf den US-Markt. Die sind ja doch, man kann auch im UK-Markt schauen, die sind alle eben im Delivery-Bereich voraus. Und da holen wir uns, zum Beispiel Virtual Brand ist eine Idee, die schon länger in den USA umgesetzt wird, auch extremst umgesetzt wird mit Ghost Kitchen, wo 20 Marken rauskommen und solche Sachen. Das beobachten wir auch schon länger. Es hat dann wieder die Timing-Frage, okay, wann macht das Sinn? Wann ist der Markt reif? Wann ist auch die Infrastruktur reif? Und wann sind wir, wollen wir den Schritt machen? Das war halt letztes Jahr soweit. Okay, wir gehen jetzt in die Umsetzung, haben das innerhalb von 6 Monaten auf die Beine gestellt, weil die Zeit reif war dafür. Und sich da eine ganz neue Dimension der Expansion oder des Wachstums auch ergibt. Das ist sicher auch im Delivery-Bereich, wie dicht das in den USA sich entwickelt hat. Da schauen wir vermehrt hin, was dann in Richtung Single-App, wie zum Beispiel die WeChat-App in China und so, das sind natürlich auch Trends, die vielleicht jetzt über X wieder zu uns dann rüberkommen, muss man alles im Blick haben. Ja.
Absolut. Ich war vor kurzem auf einem Kongress, wo es auch viel um neuartige Verpackungsmodule, Entwicklungen, Strukturen ging, auch gerade beim Thema CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit etc. Wie ist das bei euch? Ist ja auch ein Riesenthema am Ende wahrscheinlich, ne? Also ganze Verpackung, wie kommt es zum Kunden und so weiter und so fort. Ist das gerade einfach, sich damit auseinanderzusetzen, oder ist das schon um einiges komplexer? Ich kann mir vorstellen, es ist nicht so einfach zu sagen, wir gehen von der Verpackung A zur Verpackung B. Wie macht ihr das gerade? Also was ist da der Fokus oder vielleicht auch die Vision dahinter sozusagen, wie der Burger zu mir kommt, in welche Art der Verpackung? Kannst du da ein paar Sachen zu sagen, wo da vielleicht gerade auch so ein bisschen so die Gedanken hingehen?
Wir waren von Haus aus immer bemüht, so wenig Müll wie möglich dem Kunden zu schicken, sozusagen. Also dass halt, wenn unsere Burger ausgepackt werden, dass da nicht der ganze Tisch dann voll ist mit irgendwelchem Zeug. Also das war immer schon sehr straight, alles Papierverpackungen, alles in dem Sinne papierrecycelbar. Dann kamen wir ja vor eineinhalb Jahren die Richtlinie mit der Mehrweg-Geschichte. Da haben wir uns extrem damit auseinandergesetzt. Wie können wir das umsetzen? Sollen wir das selber umsetzen? Suchen wir uns einen Partner? Das war ja, sag ich mal, sind wir wirklich grundsätzlich angegangen. Also wirklich runter bis aufs Material, ob wir da unsere eigene Line-Up an Verpackungen brauchen oder nicht. Letztendlich haben wir uns für eine Partnerschaft entschieden. Das ist ja ein sich ständig entwickelndes Thema. Diese ganze Mehrweggeschichte, weiß auch sicher jeder, der sich mit beschäftigt, ist eher holprig, wie das gestartet ist. Also die Kundenakzeptanz ist einfach nicht da, weil es auch einfach komplex ist. Es ist nicht convenient. Aber wie gesagt, wir sind von vornherein darauf bemüht, dass da kein Plastik dabei ist, dass es alles zumindest von Grund auf recycelbar ist. Auch weil die Mehrweggeschichte sich erst noch zu einer richtigen Alternative entwickeln muss. Wir sind da natürlich mit dabei, weil sie auch vorgeschrieben ist, aber da muss noch viel rein an Marktentwicklung.
Du hast gerade einen Punkt gesagt, und das ist einer, der mich ja immer maximal kitzelt, weil es ja mein großes Zuhause fast ein Stück weit darstellt, Partnerschaften. Jeder kommt ja zu dem Entschluss, ob es jetzt AI ist, ob es Verpackung ist. Egal, ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die es da gibt. Partner build or buy. Also kann ich das selber machen? Widme ich mich mit meinen Ressourcen, meinem Geld, sozusagen mit meiner eigenen Organisation diesem Thema? Suche ich mir strategische Partner, wenn ja, welche? Oder auch das Thema Akquisitionen, also bis hin zu Akquisitionen. Wie mappt ihr das für euch aus? Du hast vorhin gesagt, du bist ein großer Fan von Bootstrapping. Alle Themen sind natürlich Teil davon. Seid ihr eher die tatsächlich sagen, wie machen wir das? Oder wer kann das für uns machen? Was ist da so ein bisschen eure oder persönlich auch deine Meinung, wie nähert ihr euch diesen neuen Themen dann genau mit diesen Fragestellungen?
Ja. Also klarer Fokus auf, wie können wir das machen?
Ja.
Wir intern, haben wir die Ressourcen, haben wir den Skill, wollen wir das? Also mein Anspruch ist meistens, selber machen. Ja.
Klassische Tesla, build your own.
Ja, hat viele Vorteile. Man muss sich weniger mit Leuten, sag ich mal, lapidar rumschlagen, und es ist flexibler und ich kann schneller mich bewegen. Wenn ich natürlich Partnerschaften habe, speziell im Marketing, dann ist es immer sehr limitierend in meiner Erfahrung.
Mhm.
Und ich baue lieber die eigenen internen Kapazitäten auf und Expertisen. Geht natürlich nicht überall. Also wir haben natürlich auch strategische Softwarepartner und Partner, die wir im Marketing brauchen, die halt Plattformen betreiben und solche Sachen. Von dem her ist es natürlich immer Abwäger. Wenn es darum geht, Neues zu entwickeln, gucken wir definitiv immer zuerst, okay, können wir das in-house? Ich habe mein eigenes Tech-Team, also sehr technisch, und können damit auch mit Partnern anders umgehen, weil wir das Verständnis haben, wie das alles zu funktionieren hat und damit es erfolgreich ist.
Eine letzte Frage, bevor wir zur Auflösung kommen. Es hat mir jemand gesagt, dass du dich auch gerne mal mit dem Thema Boring Businesses auseinandersetzt. Was ist für dich ein Boring Business? Oder was ist, würdest du sagen, das ist das Boringste, ja, die superlative Version eines Businesses, wo du trotzdem sagst, es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen?
Das kam im Kontext, wenn es darum ging, zu gründen oder sich an Sachen anzusehen, die schon funktionieren. Mhm. Wie zum Beispiel Waschsalon, da gibt es eben Business-Influencer in den USA, die Sanchez, die das promotet mit ihren die Idee, Waschsalons aufzukaufen und daraus ein bisschen digitale Technologie mit ranzustecken, und dann hat das einen ganz anderen Wumms plötzlich. Und es ist aber von der Business-Idee schon Haken dran. Ja? Das funktioniert einfach. Die Leute brauchen das. Und das ist für mich so der Prototyp für Businesses, wo ich schon weiß, der Demand ist da, das funktioniert einfach wie was ich, Kleiderreinigung und sonstige Sachen, aber die vielleicht stehen geblieben sind im Gestern und nicht digital sich weiterentwickelt haben. Und da gibt es Synergien, die man sich anschauen kann, und die sind weniger risky. Und ich bringe das Beispiel als Lead-in, um unsere Franchise-Opportunities, sage ich mal, Jüngeren zugänglich zu machen, die sich mit Gründen auseinandersetzen, dass wir, dass halt so eine Opportunity bei BurgerMe gründen mit Anleitung ist. Ja, das ist ein etabliertes Geschäftsmodell. Es funktioniert. Wir haben 130 Kopien, wo das funktioniert. Wir haben die ganzen Tools, wir haben die ganze Technologie. Alles ist gelöst, bis auf jemand gründet, findet ein Team, leitet das Team, motiviert das Team, geht so durch die Essenz des Selbstständigseins, aber hat das ganze Risiko nicht, dass das Business, ob das überhaupt funktioniert oder nicht, sondern das ist schon mal geklärt, das funktioniert. Da geht es dann nur noch um die essentiellen Aufgaben, die erfolgreich umzusetzen. Und das als Kontrast zu einem super fancy, die nächste große Social-Media-Idee, die halt sehr unwahrscheinlich ist, dass die dann wirklich funktioniert, die andere Sichtweise, sage ich mal, auf Gründen zu legen.
Ja, total spannend. BurgerMe 2040. 2030 sein, 2040 viel zu weit weg. Glaubst du, Luigi ist noch Teil davon?
Ja, definitiv. Ja, 2030 verkaufe ich noch Burger.
Super. Als Abschluss, wir wollen ja noch auflösen, was sozusagen von deinen drei Anekdoten nicht wirklich der Wahrheit entsprungen hat. War ich richtig oder muss ich sozusagen meine Siegesfeier verlegen?
Ja, leider. Ne? Also ich würde es gern können, aber ich kann es nicht, weil die Verwechslungsgefahr ist natürlich mit so einem Nickname wie Luigi, speziell in Italien. Ich würde gern Italienisch sprechen können. Ich habe es immer mal wieder versucht. Jetzt wahrscheinlich, wenn ich dann, ich habe diese Ray-Ban von Meta, wenn die dann alles live übersetzt, dann brauche ich es auch nicht mehr lernen.
Das ist ein guter Case. Ich habe es total genossen, ich fand es total spannend, deine Sichtweise mitzunehmen. Wünsche euch, dir total viel Erfolg sozusagen bei der weiteren Expansion, und wir werden uns sicherlich auch wahrscheinlich ganz bald auch mal wiedersehen. Luigi, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dir Zeit genommen hast, und verabschiede mich mit, was heißt Italienisch, ciao.
Ciao, genau, das kriege ich auch noch hin. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal, und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.